Diddle-diddle-ding, fertig, danke. Wie sind Menschen in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu dechiffrieren und auseinanderzunehmen?
Die Schublade wurde aufgemacht, es wurde was reingesteckt und sie ist danach wieder zu. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand dann so runter reduziert wird auf die Äußerlichkeiten.
Schon wieder spannend. Mhm. Ich sage immer so viel spannend.
Ist aber auch spannend.
Ist aber auch spannend, genau.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
Andreas Schwarzrock
und Christina Schwarzrock. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir machen uns tatsächlich immer wieder Gedanken, was eigentlich da draußen so los ist. Und uns hat eine Schlagzeile aufgerüttelt, die da tatsächlich behauptet, die Intelligenzleistung nimmt ab.
Ja, wobei ich mich mal um die Quellen gekümmert habe, das ist, also wir lassen es mal so stehen, ob das tatsächlich wissenschaftlich so belegt ist. Es geht ja auch darum, was ist überhaupt Intelligenz? Das ist natürlich auch eine Frage, über die man erstmal ewig diskutieren kann. Das ist ja bekannt, dass es Intelligenztests auf jeden Fall gab in der Geschichte von Intelligenztests, wo dann bestimmte Gruppen besser und schlechter abgeschnitten haben, womit man dann eben nachweisen könnte, dass die Gruppe und die Gruppe schlauer oder nicht schlauer ist. Also insofern ist das ja grundsätzlich erstmal ein bisschen kritisch zu betrachten.
Ja, wir haben uns überlegt, mal ein paar Gedankenexperimente zu machen, woran es eigentlich liegen kann, dass die Intelligenzleistung abnimmt, wenn sie denn abnimmt. Du sagst, du hast geschaut, Andreas, dass nach Quellen, wo das scheinbar belegt sein sollte, dass die Intelligenzleistung abnimmt. Ich habe auch mal für mich ein bisschen recherchiert in dem Bereich Entspannung und Stress. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich durchaus viel beschäftige. In diesem Bereich gibt es natürlich auch Vermutungen, dass unter einer Stressbelastung, vor allen Dingen, wenn sie dauerhaft oder langanhaltend ist, dass es unter Umständen auch zur Folge haben kann, dass die Intelligenz- und Gedächtnisleistung etwas herabgesetzt wird. Und dazu vielleicht mal dieser kurze Gedankengang, was ist überhaupt Stress, was passiert da? Nur mal so grob angerissen. Ich bin, wenn ich in einem Stressmodus bin, was durchaus erstmal eigentlich was Positives ist. Es ist eine Anlage des Körpers, dass ich in eine hohe Konzentration falle, also in Anführungsstrichen falle, weil mein Körper, mein ganzes System auf Alarmbereitschaft geht. Also es ist natürlich dazu gedacht, wenn eine Gefahrensituation besteht, dass mein System reagiert und mich in volle Einsatzbereitschaft manövriert, sage ich jetzt mal. Es werden dann Stoffe ausgeschüttet wie Adrenalin, Noradrenalin und auch eben Cortisol längerfristig, was dazu führt, dass bestimmte Leistungen hochgesetzt werden, meine Muskulatur wird besser versorgt, ich bin quasi in der Lage, auf Flucht zu gehen, es werden Bereiche herabgesetzt, die nicht so dienlich sind, wie jetzt zum Beispiel, ja, ne Moment, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss mal eben aufs Klo. Sowas geht eben dann nicht, weil die ganze Tätigkeit des Darms, die Blasenfunktion zum Beispiel, werden herabgesetzt. Es konzentriert sich eben alles auf Bereitschaft, Konzentration, hohe und schnelle Einsatzbereitschaft. Ja, und das ist eben auch was dann in der Länge, also langfristig gesehen, wenn ich lang unter diesem Stressfaktor bin, auch wiederum zum Problem wird, weil ich eben dann, wenn ich dauerhaft in diesem Sympathikus ticke, der für diesen Alarm mit zuständig ist, vom vegetativen Nervensystem aus gesehen, dass ich eben nicht mehr in die Entspannung zurückkomme und diese ganzen Körperfunktionen sich wieder harmonisieren. Der Gedanke, was auch dann im Hirn passiert, ist, dass ich dieses was das logische Denken, das kognitive Denken, das Verstricken und Verschalten können von Gedanken, mich dazu, mich zu reflektieren, Reize, die von außen reinkommen, dann auch verarbeiten zu können, dass das runtergesetzt wird und ich eben dann nur noch in das instinkthafte Denken reinkomme. Und ich habe zum Beispiel gelesen, es sollen tatsächlich so einen Unterschied von circa 2 Millionen Verschaltungen, die im Normalfall passieren sollten, dann auf circa 40 herabgesetzt werden. 40 Verschaltungen gedanklich gesehen.
Von 2 Millionen auf 40?
Ja, genau.
Okay.
Weil das Hirn quasi in diesen Instinktmodus schaltet und eben nicht mehr in der Form logisch denkt, sondern einfach nur die Reaktion hat, reflektorisch, was ist jetzt richtig zu tun. Das ist ein Ansatz, ja, interessant.
Wobei es ja auch einen Ansatz gibt, der sagt, dass es Eustress und Distress gibt, also Eustress, der einfach eine Art positiver Stress ist,
genau.
Kennt vielleicht auch jeder, wenn man so im Flow ist, du bist eigentlich schon in der Überforderung, aber das ist durchaus, also es ist ein sehr angenehmer Zustand, genau, und der Distress ist natürlich dann das Gegenteil, wo eigentlich die Körperreaktionen, die natürlichen, eigentlich der Lösung im Wege stehen, auf eine Art, kann man das so sagen?
Also auf jeden Fall ist der sogenannte Eustress, natürlich der auch positive Stress, den meine ich an der Stelle nicht, weil der ist in dem Sinne nicht so belastend, weil ich mache Dinge, die mir gut tun, die mich herausfordern. Es macht auch eher ein Gefühl von einer Herausforderung als von einer Überlastung. Also ich bekomme nicht das Signal, ich hechle hinter irgendetwas hinterher, was ich eigentlich nicht erfüllen kann. Also es ist nicht wirklich, es ist eben, ein Eustress ist lösungsorientiert, weil ich komme voran, ich mache Dinge, die mir gut tun. Und die Form des Stresses, die eben belastend ist, ist, dass das System eigentlich immer wieder merkt, es ist hechelt hinterher. Ich kriege kein Ende in Sicht und ich powere meine Ressourcen aus und mein System brennt dann eben auch aus. Und das sind die Gedankengänge, die da halt mit dahinter stehen, dass auch, abgesehen von dem, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, wenn ich unter einer Dauerbelastung stehe, ob es jetzt Existenzängste sind, Geldnot, Jobverlust oder was auch immer für Lebenssituationen da sein können, die einen überfordern und die im Unterbewusstsein, ich sage immer gern wie eine App ticken, die sich einfach nicht so abschalten lassen und Saft ziehen, dass natürlich auch meine Konzentration, mein Fokus sich verlagert und mir die Möglichkeit natürlich nimmt, mich zu öffnen und ich mich ganz locker kreativ mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, sondern ich bin fokussiert auf das Problem, auf die Schwierigkeit. Und ich meine, ich persönlich zum Beispiel, ich merke das automatisch auch, wenn ich unter Stress stehe, dann fällt es mir viel schwerer, auch kreativ zu arbeiten, kreativ zu denken. Und ich erinnere mich auch an unser Interview mit Gunter Dück, wo das auch mit Thema war, im Schulsystem zum Beispiel, dass die Leute einfach nicht mehr in der Lage sind, kreativ zu denken, dass er auch ja sagt, dass sie auch in Meetings und so weiter in den Firmen, dass bewusst damit gearbeitet wird, dass die Leute in diesen Instinktmodus manövriert werden. Ja, also ich denke, da gibt es bestimmt einiges, was vermutet wird, was im Hirn so passiert und wie das ganze menschliche System dann beeinflusst wird. Und ich muss sagen, für mich persönlich macht da einiges Sinn, zumindest als Anteil dessen drüber nachzudenken, ob tatsächlich mit der Intelligenzleistung was passiert.
Ja, wobei ich eben, wie gesagt, schon bei der Recherche ja so meine Probleme damit hatte. Die Frage ist ja auch, wie sind diese Tests? Also, was wird da abgefragt? Also ich habe schon Intelligenztests gesehen, die tatsächlich, also es sind gerade die älteren Tests, wo quasi Wissen abgefragt wird. Und für mich hat Wissen nichts mit Intelligenz zu tun. Also insofern sehe ich das durchaus kritisch. Für mich ist natürlich eben auch die Frage, wie sind Menschen in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu dechiffrieren und auseinanderzunehmen? Und ich denke mal, dass unsere heutige Welt sehr komplex ist. Gerade wenn wir uns an solche Themen wie Klimawandel oder so heranmachen, das ist einfach, Klima ist eine wahnsinnig komplizierte Sache. Und hier der Kachelmann streitet sich mit unendlich vielen Twitterern, die blocken sich da alle gegenseitig hin und her, ob er überhaupt berufen ist, irgendwas zu sagen, weil er ja ein Wettermann ist und kein Klimaforscher. Wobei die sich da aufs Detail dermaßen konzentriert haben. Also, dass man, wenn man das liest, eigentlich nur noch Kopfschütteln kann, sagen, okay, macht mal. Also, das ist erstmal überhaupt so die Frage, wie das, also da sehe ich halt auch tatsächlich vielleicht eine Tendenz, dass eben leider doch das Einfache, die einfache Lösung wieder gerne eher genommen wird. Dass in vielen Diskussionen, wenn ich da auf Twitter unterwegs bin, so ganz extrem einfach so ein Schwarz-Weiß. Es gibt eigentlich nur zwei extrem auseinanderliegende Pole. Einer sagt dieses Wort, einer sagt das Wort, kommt sofort, wird sofort dieser Gruppe zugeordnet. Ich glaube, das hat tatsächlich wirklich was mit Intelligenz zu tun. Ja, alles so einfach runter zu strippen und wenn du dieses Wort oder das gemacht hast, das gesagt hast, bist du dort und oder dort.
Du
Also.
meinst, dass es eben nicht funktioniert. Also, dass man, du meinst, dass es mit Intelligenz zu tun hat, ob man das jetzt direkt festschreiben muss oder eben auch Alternativen finden kann.
Ja,
Schwarz,
oder
Grau,
zum Beispiel
Weiß.
gerade wie ich sehe, mal ein positives Beispiel zu nehmen, von Rezo, den ich für sehr intelligent halte. Und der, wie mühsam das ist, das kann man wirklich in den ganzen, gerade in seinen Tweets immer wieder nachlesen. Der bleibt immer wieder sachlich, geht immer wieder auf Beleg zurück. Da wird nicht einfach irgendwas gefühlt. Im Grunde, was wir machen jetzt eigentlich, wir reden jetzt hier von gefühlter Intelligenz, ja. Da wird das richtig alles einzeln nachgewiesen. Und wenn man dann liest, ja, dann fragt man sich auch wieder, ja, was die Leute dann wollen. Und dann merkt man sofort, wie sie eigentlich rechts abbiegen, offensichtlich, wobei ich das gar nicht so nur so dahingesagt meine, rechts abbiegen, ad hominem Argumente bringen, was weiß ich, blaue Haare, jung, irgendwas, keine Ahnung, Vegetarier oder Veganer. Und ich finde das zunehmend einfach anstrengend oder sehe immer wieder, wie Leute sich wirklich abmühen, ja, so komplexe Dinge tatsächlich zu formulieren, denen es auch gut gelingt und wo man dann einfach merkt, dass Leute das gar nicht, ja, weiß ich nicht, verstehen wollen oder können.
Ja, ich denke, das ist bestimmt auch mit allen Aspekt, da haben wir auch schon mal das im Ansatz drüber gesprochen, dieses, ich setze schnell einen Stempel, weil, also quasi ich setze ein Urteil auf der einen Seite natürlich auch, um mich irgendwie entlanghangeln zu können, um es greifbar machen zu können und auch um vielleicht eine vermeintliche Sicherheit mir zu schaffen. Ich kann es greifen, ich weiß, was es heißt, die Überschrift ist draufgesetzt, was dann halt blöderweise oft passiert ist. Die Schublade wurde aufgemacht, es wurde was reingesteckt und sie ist danach wieder zu. Und somit kann ich es eben nicht weiter verschalten. Und ich bin eigentlich dann, wenn ich diesen Stempel bekommen habe, dann in der Not, mich erklären zu müssen, nee, Moment mal, halt, so war das doch gar nicht gemeint. Also es wird, finde ich, relativ schnell geurteilt oder auch abgeurteilt, und es ist eben nicht mehr die Bereitschaft, da wirklich Fragen zu stellen. Wie meinst du das? Was ist denn los? Wie soll ich das verstehen oder so? Sondern es wird ganz schnell ein Stichwort genommen und sie dann auch im eigenen Sinne interpretiert. Also in meiner Wahrnehmung,
Stimmt, ja.
sodass ich halt häufig das Gefühl bekomme, Moment mal, hast du mir jetzt überhaupt zugehört oder möchtest du gerade Schlagworte, um deine eigene Meinung zu bestätigen oder sie in irgendeine Richtung zu treiben und mir dann wiederum sogar vielleicht das Gefühl geben, dass ich das doch eigentlich gemeint habe, um mich zu solidarisieren auch für Gedanken und so. Also das sind so Mechanismen, die ich immer wieder mitbekomme. Dann ist natürlich aber noch nicht geklärt, also das ist dann eine Auswirkung, die eigentlich schon wieder, wie ich finde, ich denke, sie läuft instinkthaft eher ab oder aus dem Unbewussten raus, weil vielleicht ein Muster tickt oder das Interesse an meinem Gegenüber vielleicht auch gar nicht so groß ist. Die Frage ist, warum passiert es? Und da fällt mir gerade ein, dass ich neulich einen Ansatz entdeckt habe, den ich eigentlich auch ganz spannend fand, wo es jetzt nicht spezifisch darum geht, dass die Intelligenzleistung abnimmt, sondern dass das gesamte Gesellschaftsmodell sich eigentlich verändert. Und die Überschrift provokant war irgendwie die narzisstische Gesellschaft, wo der Gedankengang war, dass einfach das Individuum sich insgesamt verändert, dass dieses ganze Sozialgefüge, wie wir das eigentlich kannten und auch viele, die ich kenne, auch geliebt haben. Ich meine, es ist jetzt auch nicht was, was innerhalb der letzten 2 Jahre passiert, aber wo sich's verstärkt, sondern dass jeder mehr für sich selbst guckt und eigentlich mehr damit beschäftigt ist, wie wirke ich nach außen, was habe ich für Statussymbole, wie viele Freunde habe ich auf Facebook und so weiter. Also es ist mehr nach außen gerichtet und dieser Kontakt nach innen zu dem eigenen Selbst geht eigentlich weg. Sprich, ich entferne mich eigentlich aber auch immer mehr von meiner eigenen Persönlichkeit und da frage ich mich natürlich auch, wenn ich von so einem Ansatz her denke, bin ich überhaupt dann noch in der Lage, mich für mein Gegenüber zu interessieren oder ist es eigentlich komplett egal, sondern ich bin nur darauf aus, von anderen irgendwie gut gefunden zu werden und meine Fassade quasi zu schmücken. Also es geht eigentlich immer nur um mich, um mein Ego, das gefüttert werden will. Und dann höre ich, denke ich, natürlich auch auf, wirklich Dinge zu hinterfragen und wirklich in den Kontakt zu treten, um mich mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern da muss ich vielleicht auch schnell abschlagen, so.
Also das würde ja auch diese, was ich vorhin gesagt habe, dieses unterstützt, das extreme Schwarz-Weiß-Denken. Was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, oder auch wieder, wo ich mich dann frage, ist das eben, also das ist jetzt mal interessant, was du gesagt hast mit dem Narzissmus. Mir fällt jetzt irgendwie ein, was das immer argumentiert wird. Also wenn ich gegen irgendwas bin oder so, dann wird jetzt gerade, also wieder, da fallen mir wieder Greta Thunberg und Riso ein, dass jetzt also wirklich allen Ernstes darüber diskutiert wird, ob das jetzt klimaschonend ist oder nicht. Das ist jetzt in diesem tollen CSU-Video, ist das jetzt auch tatsächlich aufgenommen worden. Und bei Riso war irgendwie das, da wurde dann gesagt, er ist irgendwann mal auf die Malediven geflogen oder so ein Blödsinn. Das sind ja alles so Dinge, die eigentlich sich ein denkender Mensch eigentlich gar nicht so weit rausnehmen würde. Weil natürlich, es wird auf dieser Welt wahrscheinlich kaum Menschen geben, die nicht einfach nur, weil sie ja auch in dieser Gesellschaft leben, Dinge tun, die auf jeden Fall klimaschädlich sind, ja. Das ist doch ganz normal. Es geht doch darum, ein Bewusstsein zu schaffen, ja, zu einfach um auf ein Thema hinzuweisen. Und es ist doch auch klar, dass wenn Greta Thunberg jetzt mit einer Plastiktüte rumrennt, dass jetzt nicht davon die Welt untergeht. Oder wobei noch da die spannende Frage ist, da gibt es genug Untersuchungen, dass es wahrscheinlich sogar so ist, dass Plastiktüten tatsächlich insgesamt in der Bilanz. Das ist ein ganz gutes Beispiel mit den Plastiktüten und Papiertüten. Hier ist eben die Frage, wie weit gehe ich nach hinten und sage, was brauche ich denn alles, um Papiertüten und Plastiktüten zu produzieren? Und das Gesamte zu sehen. Und das ist natürlich ab einem bestimmten Punkt schon ziemlich komplex. Ja, und eigentlich muss man sich erstmal, das ist eigentlich auch wieder wissenschaftliches Vorgehen, man muss überhaupt eigentlich sich erstmal zusammensetzen, was beobachten wir denn jetzt? Die einzelne Tüte, das Erdöl, was da verbraucht wird oder die Bäume, die da abgeholzt werden. Wie komme ich überhaupt zu einem Schluss, ja.
Ja, ich würde trotzdem dafür plädieren, dass die Plastiktüten abgeschafft werden, auch wenn sie vielleicht sogar eine bessere Ökobilanz haben als die Papiertüten. Wir haben schon längst seit so vielen Jahren Alternativmöglichkeiten mit Maisstärke und so weiter und so fort. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Es wird, also ich empfinde das auch so, dass dann plötzlich der Fokus auf irgendeine Äußerlichkeit verlagert wird, die der vermeintliche, der eigentlich gerade in einer Auseinandersetzung mit einer Thematik ist, versehentlich getan hat. Ich meine, klar, selbstverständlich, wenn ich mich, sagen wir mal, fürs Klima einsetze und dafür plädiere, dass Plastikmüll reduziert wird und so weiter und so fort, macht es nicht so viel Sinn, wenn ich selbst dann mit Plastiktüten rumlaufe oder mit so, ne? Also, dass es dann ein Aufhänger sein kann, das kann ich schon nachvollziehen. Was ich eben nicht nachvollziehen kann, ist, dass es dann so häufig passiert, dass eben der komplette Fokus verlagert wird und eigentlich die eigentliche Sache aus dem Fokus rausgenommen wird und dann Dinge diskutiert werden, die mit der Sache eigentlich schon gar nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Und das finde ich macht nicht so viel Sinn und ich habe immer so das Gefühl, na ja gut, wer im Glashaus sitzt, ne? Also dass die dann vielleicht auch den Fokus verlagern müssen, weil sie entweder vielleicht gar keine stichhaltigen Argumente zur Thematik haben oder weil sie vielleicht auch sich dazu äußern wollen, um irgendwo mitsprechen zu können oder weil sie vielleicht auch neidisch sind, dass der andere dann so weit gekommen ist, im Fokus steht mit diesen Dingen, mit der Thematik. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, warum ich das dann nichtig machen muss, was eigentlich
Ja,
passiert.
und ich finde gerade, wenn ich an den Fußball denke, da sieht man, es gibt Trainer, mir fällt jetzt hier Kloppo natürlich zuerst mal ein,
Jo.
der war kein schlechter Spieler, aber nicht, ich glaube, er war nicht Nationalspieler, er war kein besonderer Spieler. So, er ist nachgewiesenermaßen, glücklicherweise hat er nun endlich seinen Champions League-Titel eingefahren, ein toller Trainer, also. Es gibt die Gegenbeispiele, Heinkes, der Weltmeister war und ein Superspieler, also könnte man jetzt ja gar nicht mehr aufhören. Aber ich finde, man sieht dadurch, dass das heißt ja nichts, also dass ich von einer Materie Ahnung haben kann, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie ich das praktisch mache. Und klar, dass ich als Klimawandelgegner jetzt nicht zwingend mit drei SUVs in der Gegend rumfahre und permanent herumfliege, okay. Aber wie gesagt, es geht doch eigentlich wirklich um das Ganze. Und wenn tatsächlich diese eine Sache, die ich da vielleicht mache oder die jetzt da, auch wenn ich mir vorstelle, wie viele Flüge jeden Tag in Deutschland unterwegs sind und dass dann ernsthaft sich die CSU da hinstellt und sagt, ja, wenn sie geflogen wäre, dann wäre es nur ein Flug gewesen, jetzt müssen 5 Leute zurückfliegen, wobei das eben auch schon wieder im Netz längst nachgewiesen wurde, dass das Blödsinn ist, diese Art der Betrachtung. Aber wovon reden wir? Wir reden doch, ist jetzt das Problem, dass Greta Thunberg mit dem Boot oder mit dem Flugzeug rüberfliegt, sondern worum geht es denn jetzt wirklich? Also es ist ja völlig abgehoben von der eigentlichen Problematik und oder auch wie es mit Rezo in dem Zusammenhang kam, mit den blauen Haaren und so. Das ist irgendwie wirklich deswegen ein geistiges Niveau, wo ich sage, sag mal, ist wirklich jetzt so. Also da kann man kommen mit, der hat eine Brille auf oder keine. Oder das hat für mich wirklich, ja, ich bin schon fast der Meinung, nicht nur Grundschul-, sondern Kindergartenniveau.
Ja, also es geht dann ganz, es wird eben schnell auf Äußerlichkeiten zurückgegriffen, was ich auch immer so Quatsch finde. Und ich denke aber auch, da sind wir auch ganz schnell eben auch bei den Vorurteilen, na ja, der hat, also im Fall jetzt von Rezo, ja, der hat blaue Haare, der kann ja gar nicht intelligent sein. Weil welcher intelligente Mensch färbt sich blau die Haare, wobei der Gedankengang vielleicht schon wieder sogar zu weit geht. Oder da ist einer tätowiert, na ja, da kann ja auch kein Hirn dahinter sein, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass es einfach ein ästhetisches Mittel sein kann, dass man eben trotzdem, also ein intelligent denkender Mensch sein kann, aber vielleicht einfach andere Vorlieben haben kann wie ein anderer. Also ich muss nicht immer grau, dickbäuchig oder weiß ich nicht wie angezogen sein, um den Professorstatus erlangen zu dürfen oder sowas. Also es geht auch anders und es ist, wenn ich es mal so platt sage, scheißegal, wie ich aussehe. Und mich nervt das, dass es dann ganz schnell auf diese Ebene geschoben wird und jemand einfach eine Intelligenz aberkannt wird wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Nebensächlichkeiten. In dieser Debatte da, als es so hochgekocht ist mit Rezo, da ging es ja auch, dann hier Amthor, der dann reingekommen ist, ins Spiel und plötzlich
Wieso,
hacken.
du alter Zerstörer?
Ja, und da wurden dann eben auch plötzlich auf den Äußerlichkeiten dieses Amthors rumgehackt. Also man mag ja von ihm denken, was man will, aber letztendlich sollte es völlig egal sein, wie er aussieht. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand dann so runter reduziert wird auf die Äußerlichkeiten. Und für mein Empfinden.
Ja, also es ist genauso bescheuert, sich über die blauen Haare von Rezo aufzuregen, wie sich über die Brille von Amthor aufzuregen. Es ist
Genau.
dieselbe Kategorie.
Genau, und letztendlich hat es mit der Sache eigentlich dann auch
Genau.
nichts zu tun, inhaltlich gesehen, worum es ja eigentlich gehen sollte. Ja, und das finde ich durchaus anstrengend.
Ich frage mich jetzt hier gerade in unserem Gespräch, ob es nicht um Intelligenz, ob es gar nicht um Intelligenz geht, sondern mehr um, ja, weiß ich nicht, Erwachsenheit oder Reife, wie soll man das ausdrücken?
Ja, vielleicht, oder vielleicht sind es auch unterschiedliche Paar Schuhe, weil ich kann auch hochintelligent sein und mich trotzdem verhalten wie ein kleines, trotziges Kind. Also ich denke, ja, dass das unter Umständen auch einfach ein Teil ist, wie sehr übernehme ich auch Verantwortung für mich selbst, für mein Handeln, für mein Tun. Und wenn ich dann eben vielleicht mal was getan habe, wo ich plötzlich merke, ups, es gibt da doch ganz viele, die finden das gar nicht gut, dass ich dann aber auch das Rückgrat habe und dafür, dagegen zu argumentieren, mich damit auseinanderzusetzen und eben den sogenannten Arsch in der Hose zu haben, und dann auch zu sagen, okay, gut, oh Mist, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht war das ein Gedankenfehler. Ich bin in eine Richtung gegangen, die war vielleicht doch nicht richtig, über den oder den Aspekt habe ich vielleicht nicht nachgedacht. All solche Gedanken. Und ich glaube, also wie es dann auch gelagert ist, aber ich glaube auch, dass ein Teil damit zu tun hat, Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu handeln und nicht dann vor allen Dingen, also es ist ja nicht nur während eines Konflikts zu merken, dass dann so regressive Zustände eintreten, dass man einfach dann wieder zum Kind wird, ich will aber und du siehst aber scheiße aus. Also sowas, ne?
Ja, wobei ich total spannend finde, weil Rezo macht ja Unterhaltungsformate, ihr nennt das auch selber so. Das ist ein Unterhaltungsformat, wo es sehr infantil zum Teil zugeht.
Das ist ja auch in
Aber
Ordnung.
ja, nein, aber das ist ja auch, aber auch da ist wieder, sage ich mal, eine gewisse Erwachsenheit nötig zu sagen, okay, ich mache jetzt hier, und wir haben ja auch mal vor, eine Folge, so eine Spaßfolge zu machen. Das setzt aber auch wieder einen erwachsenen Geist voraus, der sagt, okay, das Format ist jetzt, wir machen jetzt hier Gaga, wir machen jetzt hier richtig den vollen Blödsinn und lachen uns einen ab. Und das hat aber, das kontaminiert nicht seine Qualität, dass er sich 3 Monate hinsetzt und recherchiert und alles belegt. Also das scheinbar. Also ich denke, ein Kind kann sich das nicht, oder weiß ich nicht, vielleicht kann es gerade ein Kind und andere nicht. Also ich merke, ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Eben einmal zu sagen, okay, ich habe hier ein Format. Ich meine, es ist ja auch, denke ich, bei vielen Schauspielern und Künstlern, dass die gerne mit ihrer Kunstfigur verwechselt werden, dass die nicht zwingend die Privatperson auch ist oder die andere Person. Also insofern kann man sehr wohl das abteilen. Und sagen, okay, hier mache ich Spaß und hier setze ich mich ernsthaft mit Dingen auseinander. Und der, ich sage jetzt mal, infantil Handelnde, der kann das nicht sehen. Für den ist der Rezo, der also das Zerstörervideo macht und der irgendwie auf Chipstüten raufhaut oder so, das ist eins. Also diese Leistung, dass es verschiedene Zustände gibt, in denen ich sein kann, dass ich verschiedene Rollen ausfüllen kann, dass ich ja sogar in verschiedene Rollen gehe für irgendein Format. Das ja, ist zu viel,
scheinbar. Ja, und verschiedene Persönlichkeitsanteile einfach auch habe, die ja auch unterschiedlich gelebt werden können. Also, dass ich eben nicht immer nur schwarz-weiß eine Persönlichkeit bin,
ja,
der ich dann Dinge zuschreibe. Aber da, das erfordert dann vielleicht auch wieder zum einen die Fähigkeit, mir jemand genau anzugucken, differenzieren zu können, auch abstrahieren zu können, mitzukriegen, ah, wo steckt der denn gerade? Und wenn ich das nicht verstehe, vielleicht auch die Kompetenz zu haben, wirklich oder mir einfach zuzusprechen, auch Fragen stellen zu dürfen, wenn ich was nicht verstehe. Und ich meine, du machst das jetzt, nimmst immer das Beispiel Rezo, aber da ist auch einfach, das ist einfach auch so ganz schön nachvollziehbar. Es kennt so gut wie jeder und da ist es so sehr plakativ eben auch passiert. Ja, und ich denke, dass das insgesamt eine Herausforderung ist auch, also bei dem Beispiel speziell denke ich jetzt gerade nochmal auch so an die Medien. Was wird denn da eigentlich so an Bildern verkörpert? Also in was sich ja in ganz viele verschiedene Beispiele reinsetzt oder Bereiche reinsetzt, wie Realität quasi geschaffen wird, gefärbt wird, was dann auch der Zuschauer letztendlich dann glaubt, wie die Realität ist. Ich gehe jetzt mal, ob ich jetzt in den Bereich Erotik, Pornografie denke, wo die Jugendlichen plötzlich Probleme haben, weil sie denken, oh, das ist die Realität, oh Gott, da komme ich niemals hin, das kann ich niemals leisten. Mal als Beispiel, wo dann die Sexualtherapeuten später Freude mit haben werden, da wieder ein anderes Gefühl reinzubringen. Ob ich das jetzt habe mit Germany's Next Topmodel, die dann nur so als Beispiel, da gibt es ja ganz viele neben diesem Format, wo dann gesagt wird, wie eine Frau auszusehen hat, wie sie zu ticken hat, dass sie Frau ist, wie ich zu kochen habe, dass es irgendwie auch als Gourmetessen abgestempelt sein kann oder. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten und ich merke halt immer wieder, also diese ganzen Sendungen, die scheinbar doch auch verbreiteter sind, als man manchmal denkt. Also soll ja jeder gucken, um Gottes Willen. Ich habe da gar kein Problem mit. Was für mich schwierig wird, ist, wenn nicht mehr hinterfragt wird, diese vermeintlich gestaltete Realität. Und auch wenn ich aus dem Blick verliere, ich meine, gut, dann ist es vielleicht wiederum gut gemacht, aber dass das auch alles inszeniert ist.
Ja,
ja, also dieses, also solche Geschichten, dass ich eben aufhöre, selbst zu denken. Das ist für mich so was ganz Wesentliches. Und ich denke, auch das haben wir schon mal durchgedacht, auch mit Herrn Dück.
Ja.
Wenn wir über hast du auch schon über das Schulsystem auch erzählt und so, da, wo ich denke, da liegt auch ein Riesenhund begraben. Ich kann es nur immer wieder sagen, das ist einfach mein Gefühl, dass wir so gestopft werden mit Infos, dass es gar nicht mehr darum geht, wirklich selbst zu denken, sondern wir sollen ausführen. Und das wird dann so marionettenhaft und ich höre dann natürlich im Alltag vielleicht auch auf zu denken. Also so ein bisschen Bild habe ich immer. Ich will das gar nicht schwarz malen und so, aber ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass es ein Teil dessen ist, warum man das Gefühl bekommt, dass Leute nicht mehr eigenverantwortlich handeln. Und wenn ich dann noch dazu nehme, dass es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die auch mit ihrer Lebenssituation wahnsinnig viel zu tun haben, um über die Runden zu kommen, mit schlecht bezahlten Jobs, aber die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr, sie sind in Existenzängsten drin, selbst wenn es keine Existenzängste sind, aber sie sind vielleicht in prekäreren Situationen, naja, dann habe ich auch keinen Bock mehr, mit allen möglichen Dingen irgendwie meine Kreativität und meine Hirnleistung irgendwie zu verballern, weil ich bin fokussiert und konzentriert auf eine Sache. Also ist für mich durchaus nachvollziehbar, dass es ein Teil sein kann.
Also gerade was ist so bei was bei Rezo rauskommt, wenn ich nochmal dieses vergleiche, ich sage jetzt mal sein Clown-Format und das Ernsthafte. Ich glaube, das ist für viele gar nicht die Pluralität ist nicht nachvollziehbar. Ich finde zum Beispiel Pluralität auch eine ganz komplexe Sache.
Ja.
Ja, einfach zu sehen, ich sehe Dinge so, ich sehe Dinge so und ich muss jetzt nicht einem bestimmten Mindset oder einem Set von Meinungen angehören und gehöre dann gleich dazu oder dazu, sondern in der wirklichen Pluralität habe ich sehr unterschiedliche Meinungen. Und die eben nicht, ich meine, ich habe Gott sei Dank, ich habe den Test für mich selber gemacht und habe den Valomat benutzt jetzt von der Wahl in Brandenburg und war sehr glücklich, dass die aller mit Abstand schlechteste Partei, also wo ich am wenigsten mit übereinstimme, die AfD ist. Gut so, dass es so ist, ja. Aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, dann, ja, es gibt eben diese und jene Ansichten und so. Und ja, also Pluralismus, da muss man auch mal aushalten können. Es muss auch nicht alles konsequent, also es gibt irgendwie, denke ich, es gibt so ein Denkmodell. Es geht nur so und ich kann nur das sein. Und deswegen finde ich das Beispiel immer mit Rezo wieder so schön plakativ. Wenn ich jetzt hier so der Clown bin und so ein Theater mache, dann kann ich ja nicht schlau sein, wobei eigentlich sämtliche berühmten, tatsächlich echten Clowns und Komiker und so hochintelligente Leute immer waren und sind, ja. Also diese Enge in dem Kopf, wo ich dann eben sage, eine Mischung aus, weiß ich nicht, nehmen wir es mal von der Intelligenz weg, von wenig Bildung mit sehr nicht, ja, also zumindest mit einer naiven Grundeinstellung. Wenn ich mal infantil sagen, das ist für mich noch eine Stufe drunter. So ein naives, ungebildetes, ich muss das in drei Schubfächer reinpacken. Es gibt nur die drei Schubfächer. Alles, was kommt, gibt nur, oder vielleicht sogar am besten nur in zwei Schubfächer. Ja, das ist eigentlich das Extrem. Und so liest sich auch viel, wenn man im Netz unterwegs ist. Es gibt eigentlich nur zwei Schubfächer, da wird es reingepackt, je nachdem, auf welcher Seite du bist. Und das war es dann auch schon. Und das hat für mich nichts mit Pluralismus zu tun.
Das stimmt. Wobei ich gerade denke, also viele, die jetzt zum Beispiel tendenziell eher rechtsgesinnt sind, sei jetzt mal Richtung AfD oder so, das sind ja an sich trotzdem, nicht trotzdem, sondern da sind ja an sich auch hochgebildete Leute drunter, jetzt mal vom klassischen Intellekt her gesehen. Also sie sind ja an sich jetzt nicht doof. Und ich frage mich gerade halt, wo du das mit dem Pluralismus sagst, ob auch, wenn wir viele Jahre zurückgehen, wo es einfach, sagen wir mal, 10 Wege gab, wie ich nach der Schule mein Leben gestalten kann, dann war das sehr überschaubar. Und jeder hat sich vielleicht drüber aufgeregt, naja, ich hätte aber gerne mehr Möglichkeiten. Wir sind ja jetzt schon lange in der Position, dass wir wirklich viele Möglichkeiten haben. Und genau das ist auch wiederum was Leute tatsächlich überfordert. Dass ich denke, oh Gott, also ich habe damals in meiner Schauspielschulzeit schon einen Monolog gespielt, das war, weiß ich nicht, 2002 oder sowas, wo da gab es einen ganz klasse Monolog von der Thea Dorn damals geschrieben, der Bombsong, wo auch ein junges Mädel mit 30 Jahren oder sowas dann genau daran scheitert, dass es alle Möglichkeiten hat, sogar den Rückhalt von der Familie, finanziell abgesichert, sie kann alles machen. Ja, und genau das ist die größte Schwierigkeit. Und dann packt sie halt das kleine Kinderköfferchen, was sie aus dem Keller holt, und da ist dann leider mal die Bombe drin, ja. Weil, und so habe ich manchmal auch das Gefühl, dass diese Überforderung total groß ist. Wo geht's denn hin? Was soll ich denn alles jetzt machen? Und dass vielleicht das auch, also denke ich jetzt gerade mal, vielleicht ist auch das ein Aspekt, der die Leute dann wieder dazu führt, dass sie es gerne einfacher und greifbarer wieder haben wollen, um es wirklich besser zu greifen, überschauen zu können und dass es wieder irgendwie schön in eine Tüte gepackt werden kann.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, dass dieser Pluralismus gar nicht gewünscht ist.
Ja.
Sondern das ist eigentlich viel
zu anstrengend.
Es ist viel besser so, das soll so sein und so. Das ist einfach sehr, ja, am besten nur dualistisch, gibt nur zwei Lösungen. Das Spannende finde ich, ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Zusammenhang schon bei einer anderen Folge gesagt habe, aber ich habe ja mal Computerunterricht gegeben.
Ja.
Und als ich anfing zu unterrichten, habe ich gesagt, ja, also ich habe also Word unterrichtet und dann, jetzt schreib doch mal irgendeinen Satz. Chaos, Panik, Also es war das Schlimmste, was überhaupt gab, ja. Das, also ich bin dazu
Völlig.
total von mir ausgegangen. Ich hätte sofort irgendwie, was schreibst du jetzt für eine Geschichte oder irgendwie so oder aus welchem, das wäre bei mir sofort so losgegangen. Und wie gesagt, ich habe damit Chaos und Unheil angerichtet.
Völlige
Das war
Überforderung.
völlige Überforderung. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, dann eben zu sagen, ganz genau, was geschrieben werden soll. Das war also viel. Es war viel ruhiger. Da gab es dann ganz wenige, die dann wahrscheinlich so wie ich mal, ich will diesen blöden Satz aber nicht schreiben oder so. Oder
Ja.
wo dann es tatsächlich Leute gibt, die sagen, ich schreibe aber was Eigenes. Was ich natürlich wo ich sofort sagen, hey klar, Logo, mach ja. Aber das ist schon spannend, dass diese, das ist so interessant, das war jetzt schon wieder spannend. Ich sage immer so viel spannend.
Ist
Ja,
aber auch
das
spannend.
aber auch spannend, genau. Dass diese vielen unendlichen Möglichkeiten dann ja, so unübersichtlich machen. Aber wenn du eigentlich ein Werkzeug hast, wenn es sehr viele Items gibt, dass du was sortieren kannst, dass es doch wieder runtergebrochen wird auf einige wenige Sachen, dann hast du auch keine Angst davor. Aber wenn du gar keine Werkzeuge dafür hast, für dich das alles eine
Ja, und dann
Riesenwolke,
ist es,
verstehe ich alles nicht,
genau. Und
dann.
vielleicht ist es dann der Riesenberg und ich fange gar nicht erst an, weil ich nicht weiß, wie ich ansetzen soll. Weil es gibt ja auch viele Menschen, das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint, die einfach dann manchmal Schwierigkeiten haben, sich die Etappen so einzurichten, um wirklich Step by Step den Berg zu erklimmen und
Ja.
zum Erfolg zu kommen. Und dann wird es ein Riesenwulst und dann, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das dann runterbreche auf verschiedene wenige Dinge, die ich dann besser greifen kann, damit ich besser die ich besser handhaben kann. Ja, und die dann bei Leuten, die es halt gerne auch komplex haben und vielschichtig denken oder Riesenfässer aufmachen und es toll finden, wenn so viele Möglichkeiten sind, da treffen dann natürlich Welten aufeinander, ne? Und ja, auch sowas wie so zu abstrahieren. Also mir fällt da gerade so als Beispiel ein, wenn wir jetzt noch mal so in die sozialen Medien gehen, noch mal angesetzt zu dem, was du vorhin auch beschrieben hast mit Rezo und so weiter, dass ich ja auch, dass ich auch wahrnehme, okay, da ist irgendwie ein Mensch, der hat vielleicht einen Account und der ist bekannt dafür, dass er eigentlich sehr, ich sage jetzt mal so open-minded ist. Also ich meine jetzt nicht Rezo, sondern ich meine jetzt insgesamt, also als gedankliches Beispiel, open-minded, der tendenziell vielleicht so ein bisschen links oder ein bisschen alternativer, gemeinschaftliches Denken. Oh, und plötzlich sehe ich, der hat die ein oder anderen rechten Kanal irgendwie abonniert oder irgendwelche vielleicht etwas spezifischeren Sachen, wo man drüber nachdenken kann, oh Gott. Aber und sofort der Mechanismus, den ich wahrnehme, der sofort passiert, oh, der ist rechts, oh Gott, er muss blockiert werden, es muss das und das und das passiert sein, werden passieren, obwohl der vielleicht sich gar nicht dahingehend geäußert hat, weil gar nicht impliziert wird, überhaupt mal angedacht wird, dass der zum Beispiel solche Kanäle abonniert hat, um auf dem Laufenden zu
Ganz
bleiben.
genau,
Nicht,
ja.
weil er diese Gesinnung hat, sondern um mitzukriegen, was in der rechten, nur als Beispiel, in der rechten Szene dann da vielleicht passiert, um dann auch für sich dann handeln zu können oder sowas. Also solche Gedanken, Leistungen in Anführungsstrichen wirklich zu abstrahieren und mal zu hinterfragen oder auch vom Guten erstmal wieder auszugehen. Da ist ein Mensch, den schätze ich eigentlich, weil er denkt so und so. Da gibt es wertetechnisch einige Übereinstimmungen. Und dann eher mal zu hinterfragen, wenn da plötzlich was auftaucht, was mir nicht passt, aber nicht sofort den ganzen Mensch in Frage zu stellen. Na ja, der verbirgt scheinbar die dunkle Seite. Ich habe es vielleicht nicht gemerkt. Also solche Sachen fallen mir auch immer wieder auf, dass auch, und da hat es halt auch wieder, finde ich, ist ein großer Anteil, überhaupt Fragen zu stellen. Also mir fällt es immer wieder auf, dass aufgehört wird, Fragen zu stellen, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe. Also manchmal macht es ein Gefühl von einer Unfreiheit, weil ich denke, ich werde dann im Zweifel falle ich ganz schnell vom Thron, weil ich werde vorher auch nicht gefragt, ob da irgendwas vielleicht nicht verstanden wird oder sowas, sondern im Zweifel kriege ich direkt den Negativstempel aufgedrückt und habe Pech gehabt so. Ich kann mich irgendwie gefühlt nicht mehr darauf verlassen, dass es ein wirklicher Austausch ist. und dass auch mein Gegenüber dann bereit ist, in eine Kreativität auch einzutauchen, der Abenteurer mit zu sein und da Experimente einzugehen, sondern es ist eben immer wieder dieses Schwarz-Weiß und sag mir, was ich machen soll. Mhm. Verantwortung abgeben, also ich unterrichte ja auch und krieg's halt da auch bei ganz vielen tollen Studenten, die ich habe, fällt mir das aber doch auch immer wieder auf, dass es halt bei dem einen oder anderen auch immer wieder Schwierigkeiten macht, weiß ich nicht, ich lerne irgendwie eine neue Massagetechnik zum Beispiel oder irgendwas in der Psychopathologie, keine Ahnung, dann ist der Satz zu Ende gesprochen, es soll probiert werden und dann, ja, ich bin fertig und jetzt, also steht mit großen Augen vor mir, wie auch immer und was soll ich denn jetzt machen, wo ich denke, hey, du hast eigentlich entschieden, das ist deine Leidenschaft, du möchtest dich da weiterbilden und fortbilden, wie ist das möglich, dass du aber emotional überhaupt keinen Zugang dazu hast, ja, und ich musste jeden Furz, sage ich mal, irgendwie sagen. Das sind so, das meine ich damit Kreativität, Abenteuerlust, einfach mich auszuprobieren, in die Materie reinzuschmecken und nicht immer jemand zu brauchen, der mir genau sagt, was ich zu tun und zu lassen habe.
Naja, da fällt mir jetzt auch wieder eine Sache, die ich bei Twitter da gelesen habe, wo einer geschrieben hat, dass die Lehrerin, wenn er nicht das gemacht hat, was er wollte, die Tuschzeichnung dann unter den Wasserhahn gehalten hat. Mhm. Was ich dermaßen übergriffig finde. Also insofern ist eben auch die Frage, ob überhaupt Schule so erzieht oder die Erfahrung, die ich da mache. Also es kam auch sofort aus dem Kunstunterricht 15.000 Beispiele. Ich kenne das auch, dass die Lehrerin so reingemalt hat und ja, das verbessert hat oder so. Furchtbar, ja. Verbrecher sind das, nichts weiter. Aber weil da wird viel mehr zerstört als dieses dämliche Bild, was man gerade malt, sondern da wird ganz tief in die Seele irgendwie eingegriffen. Ich sag jetzt mal in die Künstlerseele. Kann ich nicht viel zu sagen, was da jetzt irgendwie an Schulen passiert. Ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, unterstelle ich mal gutwillig.
Ja, ich denke, es kommt auch einfach auf die Schule drauf an. Also weil wir immer wieder darauf zu sprechen kommen, es gibt ja nicht nur Scheißschulen. Es gibt ja auch tolle Konzepte und ich denke auch tolle Lehrer. Es ist ja jetzt um Gottes Willen nicht alles schlecht, aber es gibt leider immer wieder spürbar diese negativen Auswüchse. Und was du jetzt gerade beschreibst da mit dem Kunstaspekt, ich meine, ich kenne das tatsächlich auch damals aus meiner Schulzeit. Ich habe eben auch Kunstleistungskurs gemacht, mein Abi mit Kunst und habe das eben auch, aber eine wirklich unglaublich, ich sag mal, schwierige Person als Kunstlehrerin eine Zeit lang gehabt, die eben auch solche Sachen gebracht hat und wo ich denke, das gibt mir auch so ein Gefühl, okay, wenn ich nicht nach der Norm ticke, nicht Punkt A, B, C und D nacheinander abgehandelt habe, dann muss der Kunstlehrer kommen und damit reinfuschen, weil es so und so aussieht. Also das ist dann wiederum mir ein Absprechen meiner Kreativität und ich finde es besonders absurd, wenn sowas dann auch noch im Kunstunterricht passiert. Naja, gut, aber sonst kann man es ja vielleicht auch nicht bewerten oder sonst irgendwas, wenn es nicht nach Schema F gemacht ist. Also das denke ich sowieso, dass das auch häufig im Schulsystem eine Schwierigkeit ist, dass ich auch bestimmte Amtshandlungen abhandeln muss, um überhaupt ein Bewertungssystem überstülpen zu können. Mhm. Weil wie soll ich denn sonst Zensuren machen, wenn? Also ich habe es auch an eigener Erfahrung gehabt. Ich war in Englisch an sich immer total gut. Das war super, aber im Schriftlichen, das war ein Riesenproblem, ja. Weil zum Beispiel, du hast irgendwie eine Übersetzung, die du schreibst. Ich mache die Übersetzung. Die ist vom Sinninhalt komplett perfekt. Aber ich habe andere Worte benutzt, als vorgeschrieben waren. Das heißt, meine Note war total schlecht. Ich habe dann trotzdem 4 und 5 gehabt, ja? Wo ich mir denke, ja, was ist denn jetzt die Message, wenn ich jemand dann eine 4 oder 5 gebe oder sage, okay, im Zweifel bleibst du sitzen oder sonst irgendwas, ist mir glücklicherweise nicht passiert. Aber ich habe auch echt rackern müssen, wobei der Sinninhalt an sich gut war. Ne? Mhm. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar und ich weiß auch nicht, was man daraus lernen soll. Ich meine, was nehme ich denn dadurch mit?
Das kann nur das eine Wort sein. Ja.
Genau. Und ich meine, dann höre ich doch auch auf, kreativ zu sein, sondern ich eigne mir eben exakt das Vokabular an. Also ich als kleine Revoluzzerseele habe es nicht gemacht. Ich wollte das einfach nicht. Was aber letztendlich auch nichts bringt, weil es wird unter Umständen halt schwieriger. Und auf jeden Fall bestimmt auch mit einem Teilaspekt, warum vielleicht auch nicht mehr so viel Freude daran besteht, kreativ zu denken, sich seine Strategien irgendwie auszumalen. Mhm. I don't know.
Also können wir zusammenfassen, es ist bestimmt nicht nur die Intelligenz, es hat auch was mit menschlicher, geistiger Reife zu tun.
Ja.
Es hat was
Bereitschaft
mit
Bereitschaft auch.
Pluralismus zu tun, Dinge nebeneinander stehen zu lassen, die vielleicht nicht miteinander kompatibel sind.
Auch die Möglichkeit, in die Metaebene zu treten, zum Beispiel.
Das haben wir ja nur heute hier gemacht.
Ja, ganz genau. Mal ein bisschen abrücken vom A, B und C.
Genau, vielen Dank an die Beispielgeber, die so schicke Sachen machen, dass man sie hier zitieren kann.
Ja, und sehr gerne, wenn ihr ein Gefühl dafür habt, was euch irgendwie unter den Nägeln brennt, warum ihr das Gefühl habt, da verändert sich irgendwie was in der Kommunikation und im Umgang miteinander und was diese ganzen Themen anbelangt, schreibt gerne einen Kommentar, lasst es uns wissen, schreibt uns an, auf der Seite auch, also auf unserer Website könnt ihr Kommentare hinterlassen und wenn es euch gefallen hat, sowieso teilt die Kunde und wir freuen uns wahnsinnig darüber.
Genau. Und natürlich auch wieder, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das bei Steady machen. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir produzieren die Sendung heute vor 18 Uhr am 1. September. Ich hoffe, dass das, was wir gesagt haben, dass der Pluralismus auch nach 18 Uhr noch vernünftig erhalten bleibt.
Ja, in dem Sinne, schönen Sonntag noch.
Ciao.